Auenland FM.
Tollcast. Dein Tolkien-Podcast. Herzlich willkommen auf dem Elbenwald-Festival 2026. Ja, ihr habt richtig gehört, heute sind wir nicht in der Tollcast-WG, sondern in Cottbus bzw. in anderen Welten. Am 8. August gab es auf der Hauptbühne des Elbenwald-Festivals den großen Herr-der-Ringe-Talk mit Lisa Kuppler, Annika Röttinger, Stefan Servos und Tobias M. Eckrich. Gemeinsam mit dem Publikum haben wir uns die Frage gestellt, wie Peter Jackson Tolkiens Welt verändert hat. Wir wünschen euch viel Spaß mit dem ungekürzten Tonmitschnitt dieses Panels.
Herzlich willkommen auch dort hinten in den Schatten, auf den Schattenplätzen zu unserem Herr der Ringe Talk heute mit dem Übertitel Sag's nicht dem Elb. Ein schönes Zitat, wo wir heute noch rausfinden müssen, ob das aus dem Roman oder dem Film ist. Es geht darum, wie die Filme unsere Wahrnehmung von Mittelerde verändert haben, und wir haben die geballte Expertenpower heute hier.
Wo?
Ja, auf der Bühne.
Moment.
Und genau, und erstmal, seid ihr soweit auf dem Elbenwald-Festival jetzt eingegroovt und angekommen? Ah, sehr gut. Ich wollte nur hören, ob jemand da ist, aber schön, das freut mich, das freut mich. Genau. Wir haben diesmal da, sie sollte schon einmal hier sein, konnte nicht kommen. Jetzt haben wir es geschafft mit viel Mühe, dass sie endlich, nein, gar nicht, sie hat sofort zugesagt. Lisa Kuppler ist hier, Übersetzerin, Tolkien-Übersetzerin und Expertin. Herzlich willkommen.
Hallo, schön hier zu sein. Ja.
Annika Röttinger, Podcasterin und Tolkien-Wissenschaftlerin, möchte ich sagen. Da kannst du ja gleich auch was zu erzählen. Und natürlich Tobias M. Eckrich von der Deutschen Tolkien-Gesellschaft, erster Vorsitzender und auch Podcaster ganz nebenbei. Und, genau, noch ein kleiner Applaus. Und meine Wenigkeit, Stefan Servus, der immer wieder gerne sich die Filme anschaut. Ich weiß gar nicht, warum ich hier bin. Ah ja, als Filmexperte bezeichnen mich manche. Ich habe hier auch diese wunderschönen Unnützes Wissen für Tolkien-Fans Bücher gekauft, die es jetzt ab sofort im Buchhandel zu erwerben gibt. Ihr könnt gleich auch noch Werbung für eure Produkte machen. Ja, aber als kleinen Einstieg in das Thema würde mich erstmal von jedem Einzelnen von euch interessieren. Vielleicht fangen wir bei Tobias an. Wie bist du überhaupt zu Tolkien gekommen? Warst du erst über die Bücher an das Thema gekommen oder durch die Filme eingestiegen? Erzähl mal.
Also kurz nach dem Krieg, ich glaube, es war der Kartoffelkrieg 1800, schlag mich tot, habe ich Dungeons & Dragons gespielt mit 14. Und da gab es immer einen Zauberer, wir hatten einen Charakter, der konnte nur so einmal im Quartal oder maximal zweimal.
Ja, so ist das bei D&D, das kenne ich auch. Ja.
Und war ein supermächtiger Zauberer, der mir irgendwann nur noch auf den Sack ging, mit dem Namen Gandalf.
Aha.
Und dann dachte ich mir so, was hat das mit dem Typen auf sich? Und dann hat man mir den Hobbit in die Hand gedrückt. Und damals lief ja schon, ab 2000 lief dann ja auch die Werbung schon für den Herr-der-Ringe-Film an. War ja sehr früh. Und da habe ich gesagt, okay, 2001, ich möchte das Buch lesen, bevor ich den Film gucke. Und habe dann, was für mich sehr untypisch war in den Sommerferien, das erste Buch komplett durchgesuchtet. Und das war mein Einstieg zu Tolkien.
Und dann kamen ja kurz darauf schon die Filme.
Genau, also im Winter gab es dann die Filme.
Warst du da schon beim Lesen durch die Film-Promobilder geprägt oder hattest du noch eigene?
Ich hatte eigene noch Bilder? Eigene. Damals hatte ich noch eigene.
Lange, lange ist her. Annika, erzähl mal, wie bist du zum Thema gekommen?
Also ich bin ganz klassisch, wie das so in meiner Generation, glaube ich, der Fall ist, durch die Filme darauf aufmerksam geworden. Es hätte aber nicht so sein müssen. Grüße gehen raus an Jonas, der leider nicht da ist, aber auch Teil vom Tollcast ist, den viele hier kennen. Der hatte schon als Teenie zu mir gesagt, ich soll hier dieses Buch lesen. Und das gab es aber in Portugal nicht in Deutsch zu lesen und war immer ausgeliehen. Und dann, ja, Jonas wollte mir seine Version nicht mitgeben. Es war alles ein bisschen schwierig und dann dachte ich so, ja, mache ich irgendwann. Und irgendwann kamen dann die Filme und dann dachte ich, boah, nee, wenn das so voll der Hype ist, dann gehe ich in die andere Richtung. Fand das voll blöde und total langweilig und hat mich alles angekäst. Und dann bin ich da erstmal ganz weit weggekommen. Und irgendwann, als schon der zweite Film lief, bin ich auf den ersten gestoßen. Boah, Fantasy, ja, ich lese ja nur Fantasy. Ist das was Tolles? Und Jonas so, willst du mich verarschen, dass das Buch, von dem ich dir seit 2 Jahren sage, das liest das endlich. Und dann habe ich natürlich, also Teil 1 und 2 halt dann gesehen. Und dann wollte ich Band 3 lesen, um dann festzustellen, hier stimmt was nicht, das knüpft ja gar nicht. Was ist das für eine Geschichte? Und dann habe ich angefangen, bevor der dritte Teil rauskam, wieder Buch 1, also ne, von vorne.
Und Lisa?
Ich bin die Generation davor. Ja. Ich habe Bakshi im Kino gesehen, also das ist meine Generation und wow. Wir haben da schon drüber diskutiert. Ich habe die Bücher quasi gelesen in der Schulzeit. Ich habe damit Englisch gelernt. Diese ganzen Baumnamen habe ich auswendig gelernt, die da im Van Gogh Forest sind. Und war wirklich die Generation, die sich wirklich mindestens 2 Jahre auf diese Filme gefreut hat. Ja, also wo wir wirklich, wir wollten sehen, wie sind die, wir haben jeden Trailer verfolgt, wir waren da voll drin. Ja, das war für mich das erste Mal Fandom.
Ja, und zur Ergänzung auch noch meine kleine Geschichte zu dem Thema. Also ich bin über das Hobbit-Hörspiel vom WDR, kennt das noch jemand?
Ja, natürlich.
Zu Tolkien gekommen, habe dann auch im jungen Alter, ich glaube mit 12, Herr der Ringe gelesen das erste Mal und hatte da ist mein Kopf explodiert einfach von dieser Welt, von diesem Detailreichtum, den Tolkien uns da liefert und ich hatte so meine ganze eigene Vorstellung von der Welt und habe mir aber auch immer vorgestellt, wie genial wäre das mal richtig gut zu verfilmen. Und als dann die Filme 1998 angekündigt wurden, da war ich Feuer und Flamme, habe mich voll da drauf gestürzt, habe dann ja auch eine Fanseite gegründet zu dem Thema. Und ja, das Ganze hat sich verselbstständigt. Also wir hatten da teilweise 20.000 Leute im Forum und ich war mittendrin im ganzen Filmhype. Ja, und die meisten wissen es ja mittlerweile, es kam dann so weit, dass sogar New Line Cinema mich dann zu den Dreharbeiten nach Neuseeland eingeladen hat damals. Und ja, ein unvergessliches Erlebnis. Und auch bei der Synchronisation durfte ich ein bisschen beratend zur Seite stehen. Und ja, so bin ich zu dem Thema gekommen. Aber wir wollen heute herausfinden, haben die Filme sozusagen unsere Erinnerungen an das Werk überschrieben oder bereichert? Wie sieht das aus? Und ich möchte euch auch so ein bisschen mit einbinden. Und deswegen haben wir hier, ich versuche das jetzt mal, so eine kleine Publikums-App laufen. Da seht ihr den QR-Code. Ich weiß nicht, ob ihr überhaupt Netz auf dem Gelände habt. Da könnt ihr euch gleich teilnehmen, weil ich auch so ein bisschen von euch so einen Eindruck bekommen möchte, wie steht ihr zu den verschiedenen Themen, was war bei euch zuerst da und was mein Aha-Erlebnis war damals, ist, dass ich mir Frodo total anders vorgestellt habe als Elijah Wood, weil im Roman ist der 50 Jahre alt. Ich habe mir den auch immer so einen 50-Jährigen vorgestellt und ich erinnere mich, dass damals, da kommen die Teilnehmer rein, super, da seht ihr auch hier vorne, ne? Dass damals die Fanart so aussah, oder beziehungsweise die Interpretationen, da gab es die unterschiedlichsten Darstellungsformen von Frodo. Und wenn man dann, ein paar Jahre später, als die Filme draußen waren, Frodo-Artworks gegoogelt hat, sahen die alle so aus.
Wobei ich finde, dass, also wenn du noch mal kurz zurückgehst,
ja.
Die sehen alle nicht aus wie 50 für mich.
Aber sie sehen unterschiedlich aus.
Total.
Ja, komplett freie Interpretation, weil Tolkien beschreibt natürlich nicht genau die Gesichtszüge und solche Details, sodass jeder die Möglichkeit hatte, da sich sein Frodo vorzustellen. Und ja, danach war es dann halt, ja, die Filmtrilogie hat sich quasi darüber gestülpt und dann sah Frodo erstmal eine Zeit lang wie Elijah Wood aus und ich glaube, viele können sich auch Frodo, ja, können sich Frodo auch gar nicht anders vorstellen. Da ist nochmal der Code. Nehmt alle teil, denn gleich
aber
kommt...
Ganz kurz, ich finde es entscheidend bei den Bildern, die du gesagt hast.
Ja.
Das ist nicht zwangsläufig alles nur Elijah Wood. Es ist vor allem die Klamotte, die er trägt.
Ja.
Die überall komplett gleich ist. Gerade so der mittlere, der jetzt für mich, also oben Mitte, der jetzt nicht ganz so wie Elijah Wood aussieht. Aber sie haben alle im Prinzip die gleiche Klamotte an.
Habt ihr denn noch eine eigene Vorstellung davon? Jetzt nehmen wir mal Frodo. Habt ihr noch den Frodo von früher aus dem Kopf, wie ihr ihn das erste Mal beim Lesen im Kopf hattet? Oder wie sieht das bei euch aus?
Also bei mir entsteht er tatsächlich immer wieder anders, wenn ich das Buch lese. Ja. Ich habe verstanden, warum sie Elijah Wood genommen haben, also so einen sehr jungen, auch mit diesem sehr verletzlichen Gesicht und diesem verletzlichen Mund vor allem, diesen blauen Augen. Ich habe das verstanden, was sie wollen. Ja. Aber tatsächlich, wenn man das Buch liest, entsteht bei mir wieder ganz andere Bilder. Also bei mir geht es echt hin und her und dann verliert sich Elijah Wood auch wieder.
Apropos Buch, ich wollte jetzt mal testen, wie gut ihr das Buch kennt. Es ist eine kleine Wordcloud, die wir jetzt bilden wollen. Und zwar nennt doch einfach mal ein paar Figuren, die in den Filmen nicht vorkommen, die nur im Roman vorkommen. Gerne, die ihr gerne mögt. Und wir quatschen währenddessen weiter.
Ja, Tom Bombadil, die überflüssigste Figur im Tolkiens Werk.
Ja, da müssen wir aber drüber. Fluffy, ja. Fluffy erinnert mich auch dran.
Wie viel Zeit
haben wir, Kieran? So, genau. Also die Bilder in unseren Köpfen sollen jetzt erstmal das Thema sein. Haben die Filmbilder allgemein Tolkiens Beschreibungen verdrängt? Oder wie sieht das im Allgemeinen aus? Tobias, fang doch mal an. Also du hast das sehr zeitnah gelesen. Gab es was dann ganz anders in der Filmtrilogie dargestellt war, als du es dir vorgestellt hast? Und welche von den beiden Versionen hast du dann für dich im Kopf behalten?
Also das Ende vom ersten Film passte ja so überhaupt nicht zum Ende des Buches. Und das war so das, was mich das erste Mal festgestellt habe. Okay, das sind wirklich zwei unterschiedliche Arten. Und dementsprechend musste ich sie halt auch unterschiedlich lesen. Und ich würde sagen, mittlerweile habe ich die visuellen Bilder mehr im Kopf als das geschriebene Wort. Und auch ich ertappe mich immer mal wieder, bestes Beispiel, unser Termin bei der Deutschen Nationalbibliothek im Februar, wo man vehement ein Zitat im Buch sucht und dann feststellt, er kommt nur im Film vor.
Oder ganz anders und viel komplizierter formuliert von Tolkien als das, was wir aus dem Film kennen, ne?
Genau, ich habe diese Bücher so oft gelesen und trotzdem, inzwischen gibt es Textstellen. Ich würde nicht garantieren, dass ich kapiere, welche Szenen, welche Filmausschnitte du da nimmst oder welche Textausschnitte, dass ich unbedingt immer sagen könnte, ist Buch oder Film. Also es ist so verschwommen inzwischen, obwohl ich wirklich diese Bücher auf Deutsch und auf Englisch mindestens, also die deutschen Fassungen bestimmt 5-mal und die englischen weiß Gott wie gelesen habe. Es verschwimmt einfach die ganze Zeit, ja. Aber ich weiß ein paar, die ich ganz genau weiß, dass die nicht im Buch sind.
Ein paar Szenen, die... Ja, ich sehe da auch gerade schon, da wurden schon schöne Namen genannt, ja. Wie zum Beispiel Erkenbrand ist so eine Szene, die natürlich nicht im Film vorkommt, sondern nur im Roman. Erkenbrand eilt zu Hilfe bei Helms Klamm. Wurde hier noch? Der Fuchs, ja auch sehr schön. Das wäre interessant gewesen, den Fuchs sprechen zu lassen, einfach so am Rande.
Aber erinnert ihr euch an Beregond und Bergil?
Berge, ja, in Minas Tirith, ja.
Die liebe ich für Minas Tirith, dass Pippin da mit dem Jungen rumläuft und auch Beregond hat ja eine ganz andere Funktion oder dieses ganze Sterben von Denethor und Faramir ist ja ganz anders oder eben Faramir wird gerettet, aber im Buch eben von diesem Beregond, das finde ich eine ganz andere Story wirklich, ja. Das lohnt auch mal wieder zu lesen, ja.
Habt ihr denn welche von den Figuren da, die da jetzt stehen in dieser World Cloud? Also die groß sind, werden am meisten genannt, vermisst, wo ihr gesagt habt, schade, dass die nicht im Film waren. Ich sehe auch hier Garn Burigan, SpongeBob, Glorfindel, ja. Wer hat SpongeBob geschrieben?
Über Harry Potter wunderst du dich nicht?
Doch, Fluffy? Ja, doch.
Fluffy.
Ist ja klar, dass Harry da dabei ist. Also eine Sache ist vielleicht auch noch interessant. Sind da vielleicht hier draußen auch welche, die Tolkien-Fanfiction schreiben? Mache ich auch schon lange nicht mehr, aber ist immer wieder da oder ich lese was, da entstehen natürlich auch andere Bilder, wenn du selber schreibst. Die sind von dem Film und vom Buch irgendwie vermischt, beeinflusst, aber ich glaube, da ist eben nochmal eine ganz andere Welt, wenn man so selber die Texte schreibt.
Ja. Auf jeden Fall. Und was ja Peter Jackson geschafft hat, er hat nicht nur diese ikonischen Bilder geschaffen, natürlich auch clevererweise mit John Howe und Alan Lee zusammen, die ja schon die Cover und Buchillustrationen gestaltet hatten. Also er hat schon so ein bisschen diese Bilder, die man auch schon kannte, aufgegriffen, sondern er hat vielleicht auch ikonische Zitate geschaffen und oder Memes gibt es ja mittlerweile en masse, dass wenn man den Film guckt, man kann ja gar nicht mehr umhin, sich an das Meme zu erinnern, was dann dazugehört. Gibt es da so textlich was, wo ihr sagt, so das ist Herr der Ringe, aber ich weiß gar nicht mehr, ob das jetzt bei Tolkien war oder im Film? Sag's nicht dem Elb, heißt unser Vortrag.
Ja, Also für mich die zwei herausstechenden Szenen, ihr dürft auch gleich, ja. Also ich genau. Also
wir haben Zeit.
Genau. Also für mich ist immer der Tod von Boromir. Ja. Den finde ich im Film tatsächlich besser. Und ich bin auch absolut sicher, Tolkien würde das zugeben. Ja, der ist einfach klarer, dieses Gespräch zwischen Aragorn und Boromir. Das, die ganzen Sätze, wo da fallen, das sind ja ein paar Stichworte schon von Tolkien, aber es ist einfach ausgeformulierter und viel berührender. Bei ihm ist es, geht es viel schneller vorbei. Ja. Und das Zweite sind die Leuchtfeuer von Gondor. Ja. Die werden ja, im Film werden die, glaube ich, schon früher eingesetzt. Ja. Der Ritt von Gandalf und Pippin, da leuchten die schon, während im Film ist erst Pippin, der die macht. Aber dass man die sieht, ist einfach wahnsinnig toll.
Und die
toll.
Musik dazu.
Die Musik, alles grandios, sagen, ja. Die Berge von Neuseeland. Und da bin ich auch ziemlich überzeugt, dass Tolkien das gut finden würde, weil das ist ja diese mittelalterliche oder vorzeitliche Art der Informationsvermittlung. Wie kannst du eigentlich über so lange Distanzen einen Notruf rausschicken? Da hat er ja extra gesagt, na, hier gibt es kein Telefon, hier gibt es kein Handy, hier gibt es ja auch kein Internet. Ja. Wie macht man das? Und das ist ja eine ganz klassische Methode, eigentlich von Berg zu Berg werden diese Feuer angezündet und das hat Jackson einfach wahnsinnig gut umgesetzt.
Ja. Ich finde, was halt auch kein Buch erreichen kann, ist das, was Musik mit uns als Menschen tut, also als hörende Menschen. Und das ist halt ein Punkt, der Tolkien, glaube ich, schon gefallen hätte, weil er sich ja zum Beispiel auch mit den Kompositionen von Donald Swann ja sehr intensiv und auch sehr positiv beschäftigt hat. Und Musik ist etwas, das ist ja auch nochmal eine ganz eigene Erzählerin. Es ist ja eine Erzählstimme für sich, die Musik einnimmt, die Emotionen transportiert oder Geschichten erzählt, die vielleicht gar nicht von den Figuren oder von dem, was wir sehen, transportiert werden. Und gerade die Leuchtfeuer, da kulminiert das natürlich, weil da beides so episch zusammenkommt. Aber ich finde, das ist so ein Punkt, den wir halt auch nicht vergessen dürfen als nur Lesende oder eben nur Sehende, dass diese hörende Komposition, also Komponente nochmal ganz, ganz wichtig ist.
Aber da ist auch wieder die Frage, überdeckt auch die Musik wieder alles andere? Weil wenn wir ans Auenland denken, dann hören wir sofort Howard Shores Auenland-Thema oder Hobbit-Thema und hat dann andere Musik überhaupt noch eine Chance, dagegen anzustehen?
Ich glaube, dass das halt immer das Los ist desjenigen oder derjenigen, die danach kommen. Wenn du eine Produktion hast, die sehr erfolgreich ist, egal ob das jetzt Musik ist oder ein Hörspiel oder eben ein Film oder eine Adaption in welcher Weise und die wird erfolgreich und sehr bekannt, dann hast du als diejenigen, die danach kommen und die danach nochmal etwas machen möchten, immer erstmal Schwierigkeiten und eine große Herausforderung. Das ist schon mal so ein bisschen Ausblick vielleicht auf das, was jetzt noch kommt in den nächsten Jahren, aber es wird sich jetzt erstmal sehr an Peter Jacksons Produktion orientiert, was ich persönlich sehr schade finde, ich mag, also zumindest die Herr-der-Ringe-Verfilmungen, Hobbit dürfen wir streiten, auch wegen Musik, ganz wichtig, aber ich finde, dass das etwas ist, wo man immer wieder sich neu erfinden muss und dann ist die Frage, muss man es? Also muss es was komplett Neues sein? Darf man sich daran anlehnen? Weil auch Peter Jackson ist ja nicht frei von, ich sag mal, Zitaten, ne? Bakshi zum Beispiel, die Wurzel und die vier Hobbits da drunter und der Nazgul oben drüber. Das hat ja nicht Peter Jackson so gezeichnet.
Wenn man Film, also ich könnte mal den nächsten Punkt machen, da könnt ihr noch mal teilnehmen. Gibt es diese Szene im Roman? Oh Gott, könnt ihr das lesen? Das erste ist, Gandalf kommt in Helms Klamm mit einem Herr zu Hilfe. Oh Gott, das habe ich eben schon gespoilert. Gigantisches Auge an der Spitze von Barad-dûr. Grima ersticht Saruman. Legolas und Gimli zählen ihre Kills. Und Arwen gibt Aragorn den Abendstern. Gibt es diese Szene im Roman? Da könnt ihr mehrere Stimmen abgeben für die Szenen, wo ihr glaubt, dass die im Roman auch vorkommen oder es wisst sogar. Und währenddessen quatschen wir ein bisschen weiter.
Die dritte ist schon fies.
Das letzte?
Ja.
Na, das letzte ist eindeutig.
Findest du?
Ja, das letzte, das weiß ich jetzt zufällig.
Ja, als Expertin, das ist ja aber gut, dass du
ich bin schon bei 4, bin ich nicht richtig sicher, ganz ehrlich.
Können wir gleich drüber sprechen. Wenn man Film und Bücher vergleicht, dann sind ja nicht nur die offensichtlichen Änderungen das, was interessant ist, sondern auch vieles so im Subtext, finde ich. Also oft hat Peter Jackson so Kleinigkeiten geändert im Text, die Tonalität oder die Aussage oder die Philosophie dahinter. Gibt es da so Beispiele, wo ihr sagen würdet, da gibt es einen Unterschied und das kann man kaum noch differenzieren? Oder?
Also jetzt in der Form nicht, aber er lässt gerne andere Figuren Texte sagen. Also ich glaube, das beste Beispiel sind im Prolog vom ersten Teil, was glaube ich, als Galadriel sagt,
na, aus, die Welt ist im Wandel.
Genau, das ist ja eigentlich Baumbart.
Genau, genau, das ist ein Baumbart-Zitat.
Also brauchte Baumbart jetzt ein Zitat, also bekam Baumbart ein anderes Zitat gegeben und er hat da gut durchgemischt.
In der Extended Edition lässt er dann Baumbart Worte von Tom Bombadil wieder sagen. Also
ist das nur in der Extended drin?
Ja, ja, das...
Das haben wir ja auch noch das Problem. Ist es in der Kinofassung oder in der Extended-Fassung? Ja, ja.
Wir gehen das jetzt mal dann, davon aus, dass es einfach nur die Extended gibt, oder?
Ja,
ja, unbedingt. Welche Kinofassung?
Hatte Peter Jackson nicht versprochen, zum 25-Jährigen die 30.000 Kilometer Filmmaterial nochmal aufzubereiten und eine noch längere Version rauszubringen?
Hat er es versprochen? Also mit
Ich glaube, es war in einer der, der Add-ons auf der Extended Edition, wo er gesagt hat, wir haben noch so viel, wenn es das in 25 Jahren noch aktuell ist, bringen wir eine Sonderfassung raus.
Ja. Also das wäre jetzt.
Das wär- wobei es ist ja jetzt erst... Das, der erste Film, ne?
Okay,
also
noch zwei
der zweite
Jahre.
Film hat auch noch ein 25-jähriges Jubiläum und der dritte Film.
Da kann er doch jetzt dieses Jahr anfangen mit der Extended Edition für den Gefährten.
Ja.
Film und so weiter und so fort. Ja, aber
schauen wir, was passiert im Dezember. Ich bin gespannt.
Der ist mit anderen Filmen beschäftigt.
Wie ist denn das mit den Dialogen oder auch den Darstellungen der Personen? Lisa zum Beispiel. Wenn du an Personen denkst wie Eowyn oder so, wurden die buchakkurat dargestellt oder haben die eine andere Nuancierung oder wie sieht das aus?
Also ich finde schon mehrere Figuren sind Interpretationen, die Jackson, glaube ich, gar nicht mal allein gemacht hat, sondern die auch, also zum Beispiel durch so einen Berater wie Tom Shippey kommen. Da geht es vor allem um die Person von Frodo, wie er den darstellt. Eowyn, haben wir ja vorher darüber geredet, ist auch ein interessantes Beispiel, dass ihre Rolle quasi vergrößert wurde und auch ein bisschen verändert. Wir haben vorher darüber geredet, ist es jetzt feministischer als Tolkien? Und ich habe da echt lang drüber nachgedacht. Ich finde tatsächlich nicht, ja, weil, also okay, da, ich habe da so ein Thesen dazu, beziehungsweise bin nicht nur ich, sondern auch Leute schreiben darüber. Aber es gibt bei Tolkien im Buch eine ganz tolle Aussage von Eowyn, wo sie sagt, ich muss hier daheim bleiben, es ist wie ein Käfig und dann werde ich älter und gewöhne mich dran. Ja? Ich habe gerade das Zitat jetzt nicht so schön da, aber das ist echt ein eindrucksvolles Zitat von einer Frau, die eigentlich mehr will, die sieht, dass um sie rum Männer, die sie mehr oder weniger als gleichberechtigt empfindet, in den Kampf dürfen. Ihr Heimatland und ihren König verteidigen, während sie, sie sagt dann, I'm a dry nurse, ja, also quasi eine Krankenschwester, die ich daheim die heilen darf, ja, und sie will eben auch in den Kampf, ja, und wie sie das beschreibt, das finde ich von Tolkien wirklich feministisch, auch dieses, wie er beschreibt, sie lebt im Käfig und gewöhnt sich dran und je älter sie wird, desto weniger merkt sie, dass sie eigentlich im Käfig ist, das ist ein total psychologisch interessanter Einsicht, wie eigentlich so Frauenunterdrückung funktioniert. Ja. Deswegen finde ich, solche Zitate sind gut. Mir gefällt es total im Film, wie sie das gemacht haben, dass sie dann den Helm runterreißt und sagt, I am a man, I am no man. Ja, das ist eine wahnsinnig starke Szene. Wir haben schon darüber geredet, da ist so ein bisschen was Trotziges drin. Und ich finde es im Buch eigentlich interessanter. Da ist es ein bisschen
But no living man am I.
Es wird natürlich schöner formuliert, Entschuldigung, Herr Jackson. Ja. aber was ich im Buch eigentlich noch besser finde, ist, wenn ihr das Buch lest, und es zum ersten Mal lest, dann wisst ihr nicht, dass Dernhelm Eowyn ist. Also meine Erinnerung ist ein bisschen schwach, aber ich glaube, ich habe das nicht geahnt. Ich habe das als 14-Jährige gelesen. Mary ahnt es überhaupt nicht. Ja? Dernhelm ist Dernhelm, dieser junge Soldat, der irgendwie traurig ist und so. Wir denken, ja, Geheimnis. Im Film ist ganz klar, Mary erkennt sofort, dass sie Eowyn ist. Und es gibt sogar diese seltsame Szene, ich glaube auch wieder Extended Version, wo sie sogar den Helm mitten im Camp runternimmt. Alle sehen, sie ist eine Frau. Also total seltsam, wo sie doch sich verbergen will. Und für mich gehen da noch ganz andere Sachen ab. Also im Mittelalter ist Geschlecht gar keine so super fixierte Identität. Und ich glaube, Tolkien wollte sowas schreiben. Sie hat diesen Dernhelm, diesen Helm der Secrecy, der Helmet of Secrecy von Schutz über sich. Das ist ein bisschen wie eine Tarnkappe. Und wenn sie den trägt, ist sie ein Mann. Aber wenn sie den Helm nicht trägt, ist seine Frau. Und so wird der Witchking von Angmar betrogen, dass er das gar nicht merkt. Und das finde ich bei Tolkien einfach cleverer, historisch eingebundener, irgendwie interessanter. Meine
Two Cents. Super spannend, super spannend. So habe ich es noch nie betrachtet. Also da muss ich mal drüber nachdenken, auf jeden Fall. Es ist Inspiration jetzt in diesem Moment. Tobias, gibt es für dich noch eine Figur, wo du sagst, boah, die trifft Tolkiens Aussage so gar nicht?
Aus dem Stegreif nicht.
Viele, zum Beispiel, also, was mir jetzt einfällt, wäre Faramir, wurde ja oft kritisiert zum Beispiel.
Ja, also so ein bisschen so dieses Legolas Lachhafter mit dem Surfen.
Comic Relief.
Ja, und auch Gimli, so ein bisschen überspitzt, aber da sag ich...
Mary, sagt jemand?
Mary?
Oder ruft nur jemand, der Mary heißt. Ich weiß es nicht, ob es eine Wortmeldung war.
Diese zwei Anpassungen habe ich aber dem Medium und der Unterhaltungsliteratur, die ein Kino im Vergleich zu einem Buch nun mal hat, zugute geschrieben. Es ist mir aufgefallen, es hat mich ein bisschen gestört, aber es wäre jetzt nichts etwas, wo ich sage, das ging gar nicht.
So, schauen wir mal auf die Auswertung. Also die meisten sind der Meinung, dass Gandalf in Helm's Klamm mit einem Heer zur Hilfe kommt. Das ist natürlich korrekt, aber es ist natürlich mit Erkenbrand, wie Buchkenner wissen. Dann haben wir an zweiter Stelle ein gigantisches Auge an der Spitze von Barad-dûr. Was sagt ihr dazu? Kommt das so im Roman vor?
Nein, oder?
Nein, leider nicht. Das Auge gibt es so in dem Roman.
Also als Sinnbild gibt es das,
genau,
aber
es
nicht
gibt eine Vision.
Als...
Das Auge ist keine Personifizierung in den Filmen. Da sieht man tatsächlich auch, wie stark Peter Jackson dieses Bild geschaffen hat von dem gigantischen Auge, was auf Mordor herunterblickt.
Aber es gibt, also Frodo empfindet wie ein Auge. Also das Bild des Auges hat er genommen, aber Jackson hat es einfach visualisiert und es ist so stark, ich hätte diese Frage nicht richtig beantworten können. Ja. Ja.
Ich erinnere mich an ein Interview mit Peter Jackson von 1998, also 3 Jahre bevor die Filme rauskamen. Und da hat der Interviewer gefragt, wie wird denn Sauron dargestellt? Und Peter Jackson hat gesagt, oh, das ist verdammt schwer, weil der kommt ja als Person gar nicht vor und wir können ja nicht einfach nur ein feuriges Auge machen.
Ja,
wohl doch.
Naja, Challenge accepted anscheinend.
Und nachher, naja, wir haben keine andere Lösung.
Naja, er nimmt ja sogar dann in Mordor so diese Suchscheinwerfer, was ja auch eine ganz schön gute Umsetzung ist von dem Bewusstseinszustand von Frodo. Ja.
Ja, wobei da auch viel drüber geredet wurde, über die Suchscheinwerfer.
Ja, ich weiß.
Legolas und Gimli zählen ihre Kills. Tatsächlich klingt wie eine Filmidee, ist aber tatsächlich aus dem Roman. Sehr gut. Dann haben wir Grima ersticht Saruman, ist auch...
Aber an der falschen Stelle.
Ist auch aus dem Roman, deswegen habe ich es so neutral gehalten.
An der falschen Stelle.
Er ersticht ihn natürlich woanders. Im Auenland.
Genau.
Und dann haben wir Arwen gibt Aragorn den Abendstern. Ja, das ist so eine Sache. Also tatsächlich hat ja Arwen so ein Schmuckstück. Wir können ihn mal Abendstern nennen.
Das ist der Abendstern, ja.
Aber sie schenkt ihn nicht Aragorn, sondern
Frodo. Ja, das ist quasi sein Stein, mit dem er, den er immer um sich hat, den er auch im Ende vom Buch quasi immer als Schutzstein oder wie immer man den interpretieren will, trägt. Ja,
es gibt ja auch ganz am Ende, also im letzten oder vorletzten Kapitel gibt es so ein ganz prägnantes Zitat, wo es darum geht, dass Frodo so Rückfälle hat oder so retraumatisiert wird und auch zu bestimmten Daten, ne? Also wenn sich die Wunde auf der Wetterspitze jährt oder sowas, also die Verwundung, nicht die Wunde. Mhm. Und da ist es auch, da gibt es dieses Zitat, ich bin allein in der Dunkelheit und er klammert sich an diesem Kleinod, glaube ich wird es in Deutsch genannt, klammert er sich fest, so wie er ja vorher beschrieben wurde, dass er das mit dem Ring an der Kette macht. Und das ist dann aber eben Arwens Kette oder Schmuckstück. Und das ist auch so ein bisschen diese, er klammert sich jetzt im Prinzip, wenn man es ganz philosophisch nehmen möchte, an das Gute und nicht mehr an das Böse oder an die Macht. Aber er klammert sich halt an etwas fest. Er findet selbst keinen Halt alleine, sondern da ist aber auch immer noch dieses Unterbewusstsein oder diese Erinnerung, diese Bewegung, dieses Festhalten, dieses Klammern, was er eben über Monate hinweg getan hat und jetzt nicht mehr da ist. Es fehlt und es wird ersetzt durch etwas anderes. Also das ist auch so ein ganz starkes Motiv, finde ich, bei Tolkien. Und das taucht im Film natürlich null und gar nicht auf.
Ja, weil es diese Schlussszenen nicht gibt.
Dann ist der Roman, und das fand ich ja immer, weil viele Leute sagen ja immer, man soll immer erst das Buch lesen und dann den Film gucken. Und ich fand beim Herrn der Ringe so schön, ich habe den Leuten gesagt, weil das Buch, der Film ist einfach so ein guter Einstieg, so eine gute, ein guter Zugang. Und wenn du dann den Roman liest, wird dir noch so viel mehr geboten. Also ich habe den Leuten gesagt, guck ruhig erst den Film und danach wirst du diese Welt in den Romanen noch mehr entdecken.
Das finde ich tatsächlich auch, das habe ich bei dem Film überhaupt kein Problem, ja, weil man kann den Film gucken und da wird einem erstmal klar, was ist eigentlich Herr der Ringe, warum gibt es diesen Hype um Tolkien, und ich glaube, wenn man den Film sieht, versteht man das. Und ich glaube, viele Leute kommen über den Film zu den Büchern, die jetzt ja zugegebenermaßen gar nicht so einfach sind, ja, also wer liest heute so die ersten 30 Seiten Concerning Hobbits, die da mit so einer professoralen Stimme da und sagen, was Hobbits sind, so mit so ein bisschen altenglischen Humor.
Und über Pfeifenkraut.
Ja, über Pfeifenkraut. Aber tatsächlich, wenn man begeistert ist und merkt, ach ja, das sind ja die Hobbits, die ich in dem Film gesehen habe, ich glaube, man ist komplett bereit, diesen ganzen Anfang zu lesen. Ich liebe diesen Einstieg. Ich liebe, wie sie zuerst da endlos, die sind ja da 2 Monate noch daheim oder wie lang, und the Wooded End, wo sie die Elben sehen, dann gehen sie über diese Ferry, dann kommt erst Bre und Creek Hollow. Ich habe Fanfiction in Creek Hollow geschrieben, ja, also so ist es dann ja. Dann diesen ganzen Weg durch den Wald und wie sie da auf die Barrowdows und auf Old Man Willow und so treffen. Ich liebe diesen Einstieg, aber ich verstehe total, dass Leser, die ganz andere Fantasy gewohnt sind, da erstmal denken, wo geht das denn eigentlich hin, ja? Und wenn du weißt, wo das hingeht, dann, ich glaube, die Leser sind viel bereiter, da mitzugehen, ja? Und man entdeckt total viel mehr, ja? Man entdeckt, wo diese Dolche herkommen, die Mary und Pippin tragen zum Beispiel. Das ist ja auch so eine Geschichte, die wird bei Jackson nur so angedeutet, warum eigentlich Marys Dolch den Hexenmeister von Angmar töten kann. Den kriegt er im Film von Galadriel, glaube ich, ja? Ich glaube, sie sagen es irgendwie von den Noldor oder sowas, aber der Punkt ist ja, das ist genau die Waffe, die den Hexenmeister töten kann, ja? Mhm. Eowyn hat eine Vorhersage und Marys Dolch hat eine Vorhersage und deswegen kann man den da umbringen. Ja? Und das ist total schön gemacht im Buch.
Mir fällt gerade noch was ein. Du hast eben gesagt, Boromir ist tot. Ich springe gedanklich noch mal kurz zurück. Und du hast ja beide Übersetzungen überarbeitet.
Ja. Mhm.
Da gab es nämlich das Problem, als ich den Herr der Ringe bekommen habe, dass man voll gespoilert wurde, weil das Kapitel hieß auf Deutsch Boromir ist tot. Das heißt, wenn man schon die Übersicht gelesen hat, wusste man, oh, scheiße, was, der stirbt. Mhm. Aber das war ja quasi ein Übersetzungsding, ne? Hast du das zurückgeändert? Oder?
Konnten wir, glaube ich, nicht zurückändern, ja.
Ja.
Weiß ich gerade leider auch nicht mehr so genau. Ach so. Aber da sieht man genau, Tolkien schreibt halt...
Departure auf... Boromir heißt es auf Englisch, genau.
Ja, stimmt. Tolkien hat natürlich clevererweise das Wort Departure genommen. Aber er sieht es halt episch.
Ja.
Und jetzt kommt natürlich der Abschied Boromirs, ja. Das wäre für ihn, glaube ich, gar kein so ein Problem gewesen, aber tot ist... Ja, ist ein Spoiler.
Ja, ist ein Spoiler.
Hatte ja auch große Schwierigkeiten damit, dass der Titel vom dritten Band, also überhaupt hatte Tolkien, glaube ich, ein Problem damit, dass der Herr der Ringe nicht als ein Buch veröffentlicht werden konnte, sondern eben durch Bindungen, aber auch eben durch Papierpreise erst auf 3 Bände aufgesplittet wurde oder auf 3 Bücher. Und er hat sich ja sehr gewehrt gegen den Titel des dritten Buches, The Return of the King, weil er sagte, das spoilert doch schon das ganze Buch und die ganze Geschichte. Was soll das? Nee. Und da konnte er sich aber nicht durchsetzen gegen seinen Verlag.
Du meinst, er war so frustriert darüber, dass er sein Werk nonstop durchspoilert?
Ja, naja, also ist jetzt schwierig. Wie viel Zeit haben wir noch mal?
Wir haben noch ein bisschen. Aber
Aragorn wird schon schwer angespoilert.
Ich mache mal hier den nächsten Punkt fürs Publikum. Welches Filmelement prägte Mittelerde am meisten? Da haben wir Neuseeland, dann haben wir die Musik, die Schauspieler. Ich glaube, da könnt ihr auch mehrere auswählen. Jetzt Kostüme und Designs, Spezialeffekte. Ich bin gespannt auf eure Ergebnisse. Und mit euch würde ich jetzt gern eher darüber sprechen, wie haben die Herr der Ringe-Filme unsere Welt und die Tolkien-Fan-Community verändert? Tobias, fang du doch mal an. Du bist Vorsitzender der Deutschen Tolkien-Gesellschaft. Gab es eine Tolkien-Gesellschaft vor der Filmtrilogie?
Ja.
Danke für deine ausführliche Antwort.
Gerne. Weitere Fragen?
Erzähl doch mal.
Das war vor meiner Zeit.
Nein, aber hat man das zu spüren bekommen in der Tolkien-Gesellschaft?
Also 97 wurde ja im Sommer die Tolkien-Gesellschaft gegründet, eingetragen dann 98. Und es ist immer so schwierig, man macht ja mal eine Jahresmitgliedschaft, das ist halt immer das Kalenderjahr. Das heißt, man müsste sich jetzt im Prinzip die Zahlen angucken, nicht von 2001, sondern von 2002. Und da war es tatsächlich so, dass wir 180 Neumitglieder hatten im Jahr drauf. Also 2003 waren es dann in Anführungszeichen, glaube ich, nur noch 75 und das Jahr drauf nochmal 50. Also Mitglieder, die hinzugekommen sind. Die Hobbit-Filme hatten überraschenderweise so null Impact.
Ah, okay.
Dafür Rings of Power. Also Rings of Power hatten wir, als die Serie rauskam, hatten wir 248 Neumitglieder in einem Jahr.
Spannend, weil das ja auch das zweite Zeitalter dann behandelt und teilweise auch das erste, wo dann die Leute vielleicht tiefer in die Materie eingetaucht sind oder so, ich weiß es nicht.
Ich glaube einfach, Tolkien wurde schlagartig nach über 10 Jahren einfach wieder medial beworben. Also wir haben es auch gemerkt, Einschlafen in Tolkiens Welt, unser Podcast war in der Spitze mit über 500.000 Downloads im Monat, weil als eben die Serie rauskam. Und mittlerweile sind wir noch so bei 250.000 Downloads im Monat. Also das ebbt dann immer wieder ab, bis die nächste Staffel rauskommt. Also man merkt schon, dass Amazon seinerzeit sehr viel dafür getan hat, den Namen Tolkien wieder medial zu präsentieren. Und ich stimme Lisa und auch dir vollkommen zu. Wie die Leute zu Tolkien kommen, ist mir persönlich egal. Ob sie es über Cosplay kommen, ob sie über Fanfiction kommen, ob sie über Rollenspiel kommen, über die Filme, über Events wie hier. Hauptsache das Ziel ist natürlich in der Gesellschaft, dass die Leute sich mit Tolkien und seinen Werken auseinandersetzen, in welcher Art und Weise. Und da ist auch die Serie ein guter Einstieg. Vor allem, wenn die Leute dann sagen, oh, das kommt mir merkwürdig vor und dann wie beim Herrn der Ringe, Moment, warte mal, das Buch endet gar nicht hier, Saruman stirbt gar nicht im zweiten Teil, ich hoffe, ich habe jetzt keinen gespoilert.
einen.
Sorry.
Ich lese es gerade.
Und deshalb finde ich, jede Adaption hat das Recht, kritisiert und rezitiert zu werden. Und selbst der 12-Minuten-Film von 1962...
66?
Stimmt, nein, 67. 66 sollte rauskommen, 67 kam er dann raus. Der so nichts mit dem Hobbit zu tun hat, aber unglaublich witzig anzusehen ist und offiziell auch den Titel The Hobbit trägt, hat seine Daseinsberechtigung.
Da sind wir beim Thema Adaptionen. Und ich finde ja, das ist ja das, was man sich fragen muss, haben andere Adaptionen überhaupt noch eine Chance, gegen die Filmtrilogie zu bestehen, was Eigenes zu etablieren?
Das merkt man eigentlich an Amazon, dass es eigentlich nicht möglich ist. Die Leute sind so sehr mit der Welt von Peter Jackson, der dann ja auch in Anführungszeichen dummerweise den Hobbit machen musste. Nichts gegen Peter Jackson, aber das wäre nochmal die Möglichkeit zu sagen, trotz Neuseeland, trotz Kulisse, einfach nochmal jemand anders dran zu lassen.
War ja der Plan, ne, mit Guillermo del Toro.
Ich habe bei Tolkien Mysteries bei dem Podcast eine 3,5-Stunden-Folge produziert, die allein die Rechte- und Lizenzthematik beim Herrn der Ringe thematisiert. Also das war alles hochkomplex, das ging einfach nicht mehr anders. Aber da merkt man schon, dass auch New Line und Warner ganz genau wissen, was sie an ihrem visuellen Markenrecht festhalten, dass sie halt mit Argusaugen bei Amazon wachen, dass ja nichts aussieht wie in den Filmen, weil sie sonst Amazon Lizenzgebühren zahlen muss. Das heißt, man versucht gerade gegen Peter Jackson anzukämpfen, visuell, und schafft es nicht, weil die alteingesessenen Fans sagen, das sieht ja gar nicht aus wie bei PJ.
Ja, bitte.
Okay. Sorry, ich finde nur einfach, also ich weiß nicht, wahrscheinlich erinnern wir uns da alle auch dran mit gemischten Gefühlen an die Diskussion, wie Elrond hat kurze Haare.
Ja.
Celebrimbor sieht aus wie ein Bankenvertreter. Okay, Kehlekasse wurde geboren. Super, tolle Meme-Potenzial. Aber warum darf ein Elb keine kurzen Haare haben?
Ich fand das so witzig, weil auch im Bakshi-Film haben die Elben teilweise kurze Haare. Und es war nie ein Thema, bis Peter Jackson kam und gesagt hat, alle Elben haben lange Haare. Und dann war das so. Peter Jackson hat das so gesetzt. Und seitdem haben alle Elben lange Haare. Und man darf das nicht anzweifeln.
Also ich muss auch noch sagen, also wirklich, diese Filme sind für mich, das ist ein Watershed-Event in meinem Leben und auch tatsächlich für das Genre Fantasy. Das darf man, glaube ich, nie unterschätzen. Meine persönliche Meinung ist, dass das sowas wie Game of Thrones hätte nicht funktioniert, wenn es nicht vorher die Peter Jackson-Filme gegeben hätte. Also da bin ich ganz sicher. Ich komme ja vom Buchmarkt. Der Buchmarkt wurde durch diese Filme und durch Harry Potter geöffnet für Fantasy. Trotzdem finde ich, ich war 17 Mal in Gefährden. Ich kann diese Filme total, also wirklich, ich bin da allein im Regen rein. Neben mir saßen 6 Cosplayer als Nazgul verkleidet in der Wuhlheide in Berlin. Also herrlich. Solche Sachen, das waren die besten Momente meines Lebens. Ja. Trotzdem finde ich, nach 25 Jahren kann man auch mal kritisieren. Ja. Und ich hoffe sehr, also ich habe diese rechte Frage noch gar nicht bedacht, aber ich hoffe, dass alle Filme, die jetzt noch rauskommen, ja, dass die mal was anderes versuchen. Weil man muss weg von dieser Ästhetik. Und es hat auch, finde ich, Game of Thrones gezeigt. Also klar, Jackson hat Standards gesetzt, ja. Also zum Beispiel auch, wie macht man eine Schlacht und so, ja. Also das, ich bin ein kompletter Action-Fan, ja. Also Marvel ist mein nächstes Fandom, ja. Und Action-Szenen sind ganz schwer und die muss man gut machen, ja. Und Jackson hat es uns vorgemacht, wie man das macht, auch mit Musik, mit was kann episch klingen, wie zeigst du aber auch, dass das da, also bei Jackson gibt es ja immer wieder diese Zwischenbilder, so Großaufnahmen von so einer kleinen Org, der total verzweifelt ist. Also er zeigt uns sowohl das Epische, wie auch, finde ich, das Leiden von dem Ganzen. Und das macht er einfach sehr gut, aber das sind die Standards, die gesetzt sind, ja. Und
Fall.
Game of Thrones hat es quasi, finde ich, nochmal anders umgesetzt. Aber ich hätte mir gewünscht, der Hobbit wäre märchenhafter verfilmt worden, nur ein Film, ja. Ich glaube, es wäre anders gekommen, wenn sie das gewagt hätten. Ja.
Lisa, ich mag dich und es tut mir echt leid, dich enttäuschen zu müssen. Aber wir können dir jetzt schon sagen, dass Hand vor Gollum genau in die gleiche Kerbe schlagen wird. Und auch Shadow of the Past
reden, ja.
Wird auch in die gleiche, weil es ist New Line, es ist Warner, es ist Peter Jackson. Ja.
Aber wir wollen die Filme ja auch nicht schlecht machen. Wir lieben ja alle vier hier die Filme. Und du sagst, das hat vieles ausgelöst, hat vieles möglich gemacht. Ich weiß sogar aus ziemlich verlässlicher Quelle, dass selbst das Elbenwald-Festival hier nicht möglich wäre ohne die Herr-der-Ringe-Filmtrilogie. Also das Festival haben wir auch den Filmen zu verdanken. Also die Filme sind schon sehr einflussreich gewesen.
Ohne die würden wir uns wahrscheinlich nicht kennen und erst recht nicht hier sitzen.
Genau,
das kann
genau.
Schon sein, ja. Ich finde, was man auch nicht vergessen darf, ist gerade zwischen Peter Jackson und Peter Jackson. Also ich finde, da gibt es einen ganz klaren Schnitt, vor und nach der Herr der Ringe Veröffentlichung. Also in den Extended Anhängen sozusagen von den Herr der Ringe Filmen kommt ja auch immer wieder dieses vor, größte Low-Budget-Produktion aller Zeiten. Und dann wurde ja während, es hattest du halt morgen beim Frühstück so toll zusammengefasst, Kieran, dass während der Produktion ja immer wieder noch Geld irgendwie doch dazu kam, aber dass damit nicht unbedingt gerechnet wurde. Und ich finde, das merkt man diesen Filmen, den Herr-der-Ringe-Film von Peter, merkt man schon an, da steckt ganz viel Herzblut drin, ganz viel, keine Ahnung, ob das was wird, wir probieren es mal und keine Ahnung, was das Outcome sein wird. Während bei den Hobbit-Filmen von Peter Jackson, und ich finde es auch hart, dass man Filmen oder Filmtrilogie sagen muss, da wusste einfach die Produktionsfirma, wie viel Geld damit zu holen ist oder hat es geahnt. Und das merkt man diesen Film halt extremst an und das wird auch alles prägen, was jetzt noch kommt oder schon gekommen ist in der Zwischenzeit. Aber das ist so ein Punkt, Geld verändert halt einfach auch eine Produktion und auch wie wir drauf gucken. Ich finde, ich wäre mit 2 Hobbit-Filmen total happy gewesen. Ich finde es großartig.
Einmal.
Ja, einer wäre, also buchgetreu, also ich liebe den Ranking Bass Zeichentrickfilm vom Hobbit. Das ist für mich die beste Filmadaption dieser Geschichte und kommt super mit einem Film aus. Aber ich finde, es ist auch schön, dass Tolkien uns so viel Material gibt, dass wir die Lücken, die im Hobbit-Buch aufbleiben, schließen können. Wo war denn Gandalf? Ne? Wir können das auffüllen. Tolkien selbst gibt die Antwort darauf, was hat Gandalf getan, während der im Hobbit nicht da war.
Als Gondor fiel.
Andere Geschichte.
Nein, Huber, Gondor. Aber spannend, ich habe das ja auch damals verfolgt und in der ersten Presseankündigung zu den Hobbit-Filmen, da hieß es nämlich noch, es wird 2 Filme geben und zwar einen Brückenfilm und einen Hobbit-Film und in dem Brückenfilm sollte vieles vorkommen, was jetzt in Hand vor Gollum vorkommt. Das heißt, die hatten das Drehbuch eigentlich schon seit 15 Jahren, was jetzt verfilmt wird.
Spannend.
Harper Collins hatte einen zweiteiligen Hobbit rausgebracht für die Überlegung, wie du gesagt hast, mit einem zweiteiligen Hobbit-Film.
Ja.
Die wurden dann relativ schnell auch vom Markt genommen.
Wir hätten es mitnehmen sollen. Das ist so skurril, das müsst ihr mal gesehen haben. Im Schuber, 2 so.
Ja, also kein Zentimeter dick jedes Buch, im Schuber. Zweiteiliger Hobbit.
Und das zweite Buch, Die Schlacht der 5 Heere, ist nur eine Seite dann so.
Genau.
Wir schauen mal hier auf unsere Umfrage. Die Musik ist für die meisten am prägendsten.
Ja, voll.
Und auch ganz wichtig natürlich Neuseeland. Man stellt sich jetzt Mittelerde eher wie Neuseeland vor, als wie die englische Landschaft, die vielleicht Tolkien im Sinn hatte. Weil das sieht ja schon ein bisschen anders auch aus. Ne? Neuseeland ist ein bisschen fremder, noch ein bisschen exotischer als die Gegend um Oxford.
Also für uns zumindest. Oder also für uns aus europäischer Sicht, ne? Für die Neuseeländer wahrscheinlich nicht. Die sagen,
ja, für die ist das nicht so fremd. Ja.
Das geht doch gar nicht. Warte mal, die Berge sind gar nicht nebeneinander.
So, ja, aber ich glaube, Tolkien hat eh quasi nur fürs Auenland die englische Landschaft vor sich gehabt. Und sonst hat er, ich glaube ehrlich gesagt, es hätte ihm gefallen, so eine sehr eindrucksvolle Landschaft. Es ging ihm ja vor allem darum, er wollte schon was über Natur auch sagen. Und Mittelerde ist ein, ja, das ist natürlich im Prinzip so ein bisschen die Welt oder die europäische Karte. Aber trotzdem, er wollte eine vielfältige Landschaft darstellen. Und da ist Neuseeland perfekt dafür.
Wo du gerade sagst, das hätte ihm gefallen, kommen wir nämlich zu unserem nächsten Blog. Da starte ich direkt mal hier das Element. Hätte Tolkien das durchgewunken?
Tja.
Da habe ich ein paar Punkte. Die Elben bei Helms Klamm, hätte er da Daumen hoch gegeben, wenn er involviert gewesen wäre. Dann den Ausbau von Arwens Rolle. Der Hexenkönig zerbricht Gandalfs Stab. Das Geisterheer greift auf den Pelennor und Minas Tirith an. Und Streichung, Befreiung des Auenlandes. Davon hätte Tolkien durchgewunken? Und da möchte ich mich jetzt an Annika wenden, weil die hat sich nicht nur mit der Biografie wissenschaftlich von Tolkien auseinandergesetzt, sondern auch die Briefe 1000-mal gelesen. Und da äußert sich ja Tolkien auch zu Adaptionen und was für Änderungen er vielleicht zugelassen hätte oder nicht. Erzähl mal.
Also man muss ein bisschen einordnen dazu. Wir befinden uns jetzt so Ende der 50er Jahre, 1957. War so die erste Anfrage, die bei Tolkien ankam, zur Adaption, zu einer Filmadaption. Also BBC war schon da, also als Radioadaption, aber eben Film, also die erste Anfrage 57. Und das ging sehr lange hin und her, also auch zwischen Tolkiens Verlag, Alan Unwin, und eben den Filmemachern, Zimmermann und jetzt ist mir gerade der Name entfallen von dem zweiten, also zwei Filmemacher. Und die hätten das gerne verfilmt, auch als Zeichentrick, und hatten da schon ein Skript vorbereitet. Und das ging immer wieder so hin und her zwischen diesen drei Parteien. Also Tolkien hatte da sehr viel mitzureden und mitzusagen. Und er war sehr skeptisch. Dadurch, dass er aber diese erste BBC-Radioversion so furchtbar fand und so so ein bisschen...
Die verschollene BBC-Radioversion.
Genau, sagt, die, ja. Nicht die, die wir heute kennen. Aber die fand er so lustig machend, mir fällt gerade das Wort nicht ein. Lächerlich, genau, irgendwie so. Und das hat ihm gar nicht gefallen. Und es gibt in seinen Briefen, taucht das auf, dass er dann seinem Verlag schreibt, naja, also nach dem wird das schon nicht so schlimm werden können, sinngemäß zitiert, dass er halt da einfach so diese, finde ich sehr spannend, diesen Vergleich macht. Obwohl ja Film nochmal ein ganz, ganz, ganz anderes Medium ist als Radio. Also das hat mich sehr überrascht. Dann geht das hin und her. Tolkien wird immer angepisster von der ganzen Geschichte, weil die dann Änderungen vornehmen, mit denen er nicht so zufrieden ist. Und dann gibt es so eine Briefstelle, wo er im übertragenen Sinne sowas schreibt mit, naja, also wenn das Schmerzensgeld hoch genug ist, dann würde ich mitgehen. Weil natürlich ihm der Verlag auch deutlich macht, da ist schon auch Geld mit zu holen. Und zu dieser Zeit hatte Tolkien wirklich auch Geldnöte, weil er dann auf einmal so viel Steuern nachzahlen musste. Und es war alles nicht so einfach. Und das ist also eine sehr, sehr spannende Geschichte, nur mit dieser einen Adaptionsidee, zu der es dann auch nicht gekommen ist. Es wurde dann fallen gelassen, aber allein die Energie, die Tolkien da reingesteckt hat und wie er immer genervter wird, also das liest sich immer wieder im nächsten Brief, im übernächsten und im übernächsten, dass es da halt wirklich also so eine Genervtheit von Tolkien da reinkommt. Und dann hatte Tobias ja gerade auch schon ein weiteres Filmprojekt erwähnt, zu dem es dann tatsächlich kommt, Mitte der 60er Jahre. Da wurden dann die Hobbit-Rechte erworben, die Filmrechte. Und die laufen irgendwann ab. Da kann Tobias viel besser drüber sprechen als ich, aber vielleicht nur ganz kurz zur Einordnung. Das läuft ab, wenn du nicht in der Zeit dann irgendetwas produzierst. Das heißt, die haben dann irgendetwas produziert. Der Hobbit in 12 Minuten Bilbo, Thorin und die Prinzessin von Dahl, die auf Abenteuerfahrt.
Ich erinnere mich nicht an sie, aber...
Und also die Prinzessin, die soll ja auch dafür sorgen, dass Bilbo vielleicht nicht auf immer und ewig ein Junggeselle bleibt. So viel vielleicht auch noch vorweg gespoilert. Es ist total hanebüchen. Und das haben sie dann in New York in einem ganz kleinen Kino dann gezeigt und haben im Prinzip die Leute von der Straße geholt.
Warte, ganz wichtiger Punkt. Er kam raus, hat ihn irgendwie 50 Pence in die Hand gedrückt und er sagt, damit kaufst du jetzt bitte ein Ticket und unterschreibst, dass du Eintritt bezahlt hast, um diesen Kinofilm zu sehen, weil
verrückt.
Die Rechte mittlerweile der Herr der Ringe in den USA so durchgeschlagen hat, dass die Rechte auf einmal ein Vielfaches von dem wert waren, zu dem, was er sie eingekauft hat. Und nur mit der Veröffentlichung dieses Films haben sich die Rechte automatisch verlängert und er konnte für irgendwie den zehnfachen Preis die Rechte an Tolkien und einen den anderen wieder zurückverkaufen.
Also eine ganz, ganz, ganz krude Geschichte. Davon findet sich nicht ganz so viel in den Briefen, zumindest nicht in den veröffentlichten. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Es gibt ja in Archiven und vielleicht auch auf irgendwelchen Dachböden noch viel mehr. Und das ist halt also so ein Punkt. Ne? Dann gibt es auch noch das, Grüße gehen raus an den Smalltalk, das Burman-Manuskript. Also ist auch ganz, ganz krude. Dazu ist es zum Glück auch nicht gekommen. Und da schreibt Tolkien dann halt auch, gibt es in einem Brief, schreibt er so... Thank heaven, dass das nicht zustande gekommen ist. Und
ich habe
also
das Burman-Skript gelesen. Meine Lieblingsszene ist, wie Galadriel nackt aus dem See hervorsteigt mit dem Schwert, was er später in Excalibur dann doch gemacht hat.
Um Frodo zu verführen, ganz wichtiger Punkt. Also ganz, ganz, ganz furchtbar. Und Tolkien war dann natürlich auch sehr, sehr zwiegespalten durch alle diese Sachen, die da so an ihn rangetragen wurden. Dass er da nicht gleich Juchai geschrien hat, super Vermarktung, Geld, sondern halt auch natürlich versucht hat, seine Figuren vielleicht auch zu schützen und seine Geschichte, die ja viel mehr vielleicht enthält, als man jemals faktisch bildlich irgendwo darstellen kann, ne? Weil das ja jeder auch selber interpretiert und selber da seine eigene Geschichte mit einfließen lässt beim Lesen.
Auf jeden Fall. Und
ganz kurz, weil wir vielleicht mit Mythos hier aufräumen können. Tolkien hat in seinem Testament, ich habe es gelesen, nicht geschrieben, dass Disney niemals den Herrn der Ringe verfilmen oder seine Werke verfilmen darf. Er hatte, nachdem er Schneewittchen gesehen hat, gesagt, der Disney-eske Stil, wie Disney Zwerge zeichnet, sagt ihm überhaupt nicht zu.
Das war alles dazu.
Das war alles. Genau. Daraus wurde gesagt, oder wurde dann im Laufe der Zeit gesagt, er hat in seinem Testament verfügt, dass Disney niemals den Herrn der Ringe oder den Hobbit verfilmen dürfe.
Also Disney, ne? Ihr habt freie Fahrt. Nein.
Moment.
Also Annika, aber jetzt, wo du dich so reingearbeitet hast, jetzt sehen wir hier, hätte Tolkien das durchgewunken, da sagen zum Beispiel alle Arwens Rolle, die ja im Herrn der Ringe tatsächlich nur in 2-3 Sätzen überhaupt erwähnt wird. Also als ich den Herrn der Ringe das erste Mal gelesen habe, wenn mich danach jemand gefragt hätte, wer ist Arwen, hätte ich die Frage nicht beantworten können, glaube ich.
Und schon gar nicht, dass Aragorn vielleicht irgendwie vergeben ist, oder?
Ja, und meinst du, er hätte das so durchgewunken, dass das so ausgebaut wird?
Es kommt ein bisschen drauf an, glaube ich, aber ich denke schon, dass er sich schon dessen bewusst war, was das bedeutet. Dadurch, dass für Tolkien selber in seiner eigenen Biografie eine Liebesgeschichte etwas extrem Persönliches und Intimes ist, glaube ich, dass er das vielleicht angenommen hätte als, okay, das ist eine Version, diese Geschichte zu erzählen oder Sachen zu zeigen, weil die Geschichte von Arwen und Aragorn taucht ja in den Anhängen des Herrn der Ringe auf. Also Tolkien hat das ja beschrieben, vielleicht jetzt nicht so, wie es Peter Jackson gezeigt hat, aber es ist ja da. Dass man das zeigt, das hätte ihm, glaube ich, schon, hätte er, glaube ich, durchgewunken.
Also ich glaube nicht, dass er diese Ersetzung von Glorfindel durch Arwen, das hätte er nicht gut gefunden. Aber dass man ihr mehr eine Rolle gibt, weil eigentlich so klein ist ihre Rolle gar nicht. Also sie bringt ja, die kommt ja dann im Film und bringt, glaube ich, die Scheide für Anduril. Aber im Buch habe ich vor kurzem tatsächlich recherchiert, bringt sie ja diese schwarze Standarte, mit dem Aragorn dann die Heere der Toten quasi an diesen Schwur erinnert und so weiter. Ja. Das ist ja eine ganz ähnliche Geschichte, halt nicht so wichtig, aber...
Sie ist nicht Krieg, so präsent auf jeden Fall.
Ja, genau. Im Krieg eigentlich gar nicht so schlecht und das ist eigentlich eine interessante Übertragung, die da Tolkien gemacht hat. Ja. Ich glaube nur, er hätte sie nicht in die Nähe des Schwarz gelassen, weil Mittelalterliche, wenn du ein Schwert in die Hand nimmst, dann wirst du wehrhaft und bist männlich. Ja? Okay. Also nicht, dass sie zum Mann geworden wäre, das geht es um gar nicht. Aber Schwerter sind Männersache im Mittelalter. Und ich glaube, deswegen hätte er das gar nie so, dass sie da die Scheide mitbringt und so weiter. Das hätte sie gar
aber
nicht gemacht.
Aber das ist im Film nicht so. Da kommt Elrond und bringt Anduril
genau, aber sie kommt doch auch und bringt auch irgendwas. Und man sieht sie doch weben.
Sie kommt,
okay. kann alles sein, ja.
Also sie kommt ganz am Ende zu Aragorns Krönung, ist ja, sie klar. in Minas Tirith ja, okay. und da trägt sie so ein Banner, aber eher, um sich dahinter zu verstecken. Okay, also das wird im Film nicht aufgelöst. Ja, okay. Aber Elrond sagt halt...
Ja, aber sie kämpft mit dem Schwert natürlich hier
genau,
an der Furt gegen die...
Ja, genau, so. Ja, das, wär, das genau, sind überhaupt für genau. Tolkien, glaube ich, gar keine Frauenszenen. Ja, ja. Ja. Ja, und ich glaube, weibliche Macht ist tatsächlich für ihn viel mehr wie Galadriel ist. Ja? Also so Macht im Hintergrund oder als... Wie soll man sagen? In einer ganz anderen Welt, ja, und auch mit Magie vielleicht eher behaftet. Schwierig zu sagen, ja. Also, aber er hätte, glaube ich, nichts gegen, dass da mehr Auftritte oder sowas gibt. Hätte er, glaube
ich,
nichts
gehabt. Also ich glaube, Tolkien grundsätzlich hatte auch nichts grundsätzlich gegen Änderungen. Ich erinnere mich, dass ich in dem Brief mal gelesen habe, dass er, als er das Drehbuch gelesen hat, gesagt, boah, sind da viele Schlachten. Also Helms Klamm könnt ihr ruhig streichen, das ist mir sonst zu viel mit den ganzen Schlachten.
Also er war da sehr offen schon. Ja. Es wurde dann halt einfach mit der zunehmenden Zeit, wurde das dann halt... wurde er, glaube ich, skeptischer oder vorsichtiger. Und es gab ja auch, ich weiß nicht, wie bekannt das ist, aber auch die Beatles hätten gerne den Herrn der Ringe verfilmt mit den vier Beatles als die vier Hobbits. Und da haben sie die Rechte zum Beispiel nicht bekommen. Also das ist nicht durchgewunken worden. Ich weiß aktuell nicht, ob das an Tolkien persönlich lag oder an dem ganzen Bohai drumherum. Aber das ist halt auch nicht zustande gekommen. Ne? Und das sind so Sachen,
weißt,
wo ich mir denke...
Weißt du noch, wann die Anfrage kam, so grob, zeitlich?
76 müsste das gewesen sein.
76 waren die Rechte ja schon längst nicht mehr bei Tolkien.
Das stimmt, da hat er ja schon gar nicht mehr gelebt.
Ja.
Ja. Oder war 76 das andere? Ich habe mir jetzt im Vorfeld ein paar Daten...
Als die Beatles in Indien waren, war das auf jeden Fall. Ja. Die waren ja eine Zeit lang in Indien. Ja. Ich möchte, damit wir langsam zum Schluss kommen, hier mal die finale Frage, Publikumsfrage öffnen. Hot Take oder Ketzerei? Da sagen wir ja, Punkt 1, ohne Peter Jackson wäre Tolkien nicht so bekannt.
Ohne Tolkien keine Fantasy?
Ja, aber ohne Peter Jackson kein Tolkien, ist die Frage. Das ist da halt Hot Take oder Ketzerei. Die Filmtrilogie missversteht Tolkien. Die Filme haben die eigenen Bilder im Kopf verdrängt und die Filme sind besser als der Roman. Was Lisa ja auch schon.
Fragen,
ja, ich wollte ein bisschen Wahnsinn. Provozieren, während wir hier, ihr könnt darüber abstimmen, während wir hier ein bisschen einen Blick in die Zukunft wagen. Also, es sind ja neue Filme angekündigt. Was habt ihr darüber gehört?
Zu viel.
Was? Wer hat eins geklippt? Ich würde gerne gleich bei Meet and Greet mal ein ernstes Wörtchen darüber reden. Die Filme sind. Also.
Okay, also ich hab vor allem von The Shadow of the Past, wo ja. Stephen Colbert dabei
Was
sein
spannend
soll.
Ist, oder?
Also das finde ich tatsächlich interessant, weil ich Colbert sehr schätze und ich mir vorstellen kann, dass er vielleicht noch ein paar andere Ideen hat, was man mit dieser Geschichte machen kann. Und da wird ja dann auch... Also wird dieser ganze Anfang wohl auch eine Rolle spielen, wenn ich das mitverstanden habe. Und er will ja sogar Tom Bombadil irgendwie reinbringen und die Barrow Dolls und sowas. Also ich bin gespannt, wie er da einen abgeschlossenen Film macht draus. Und davon hoffe ich mir zumindest irgendwas. Hand vor Gollum braucht von mir aus nicht passieren. Ja.
Oh, okay. Ja.
Ich bin null ein Fan von Andy Serkis. Ich finde das, sorry, not my thing.
Auch nicht von Gollum?
Nee.
Oh, okay.
Ich hätte ihn komplett anders gemacht. Das ist für mich einer...
Die und Sachen. Er ist so ikonisch jetzt, dieser
ja,
Gollum.
Ja, es ist schrecklich. Ich habe sogar so eine Büste gehabt, wo Gollum, wo ihm da das Wasser runterläuft und sieht aus wie Blut. Die musste ich sofort bei so einem Schrottwichteln an Weihnachten verschwinden. Furchtbar, das will man nicht im Haus haben.
Skandal, Entschuldigung. Am Ende.
Entschuldigung. Ja, ja.
Wie geht's dir?
Filme?
Ja, worauf freut ihr? Ach, du bist cool.
Ich bin einfach Sprach.
Also Nummer eins.
Aber es ist so.
Zweiten Punkt gehe ich vollkommen.
Also ich schätze, dass nach der Filmtrilogie mehr Bücher jemals von Tolkien verkauft wurden als jemals zuvor.
Ich bin absolut
also,
sicher.
Also Punkt eins ist, glaube ich, wirklich auch so, dass Tolkien nicht so bekannt wäre ohne die Peter Jackson-Filme.
Ja.
Und ja, viele empfinden das auch so, dass die Bilder im Kopf davon verdrängt wurden.
Also muss man mal das Buch mal wieder lesen, ganz ehrlich.
Ja, das ist ein super Hinweis.
Das Problem ist tatsächlich, dass wenn ich dann Zitaten von Gandalf lese, dann höre ich Ian McKellen, also seine deutsche Synchronsprechstimme.
Achim Höppner.
Ja, wenn ich Frodo beschrieben bekomme, sehe ich Elijah Wood vor mir. Mhm. Also es ist halt unglaublich schwer, jetzt für mich, darum beim zweiten Punkt gehe ich komplett mit, ich weiß nicht mal, wie mein Gandalf aussieht, ich weiß nicht mal, wie mein Frodo aussieht, was sehr schade und traurig ist, aber die Geschichte kann ich halt trotzdem lieben.
Ja. Ich hatte das ja gar nicht dadurch, dass ich ja Film 1 und 2 gesehen habe, bevor ich zu den Büchern gekommen bin, aber ich hatte Kankra noch nicht gesehen. Und ich habe es nicht so mit Spinnen. Also ich habe nichts gegen sie, aber so, also mir ist so eine Tarantel wesentlich lieber als so ein Weberknecht. Also so lange, dünne Beine, ganz, ganz furchtbar. Und für mich sah Kankra aus wie die schlimmste Spinne, die ich mir vorstellen konnte. Das war ein riesengroßer Weberknecht. Und dann kommt dieses Viech im Film und ich saß da, so schlimm ist das Ding ja gar nicht. Also das ist auch so eine, welche eigenen Ängste nimmst du damit rein oder welche eigenen Vorstellungen, macht natürlich ganz viel.
Also was ihr nicht sehen könnt, was ich die ganze Zeit sehe, ist, dass da sehr viele Leute hinstehen und die ganze Zeit auf ihre Uhr zeigen. Das heißt, dass wir jetzt leider zum Ende kommen müssen. Aber wir werden gleich da hinten an einem Zelt noch für lange Diskussionen zur Verfügung stehen. Ihr könnt alles mit uns bequatschen. Kommt dahin, quatscht uns an, stellt uns Fragen, erzählt uns, wie es bei euch war, ob eure Vorstellung von den Charakteren, von den Landschaften und so weiter verdrängt wurde vom Film oder ob ihr lieber die vom Film habt, was auch immer. Abschlussworte von euch. Wollt ihr noch was sagen?
Sonst mache ich den Abschlusswort. Und immer schön dran denken, das Auenland ist bunt.
Ja, vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank für eure Geduld, fürs Zuhören. Ausharren hier in der Sonne. Ihr seid die Härtesten. Und noch viel Spaß hier auf dem Festival.
Und vielen Dank an dich, Kiran, für die tolle Vorbereitung.
Gerne, gerne.
Dieser Podcast wird produziert von Auenland Productions im Auftrag der Deutschen Tolkien-Gesellschaft. Mit Herzblut und Engagement für Tolkiens Werk. Wenn du uns dabei unterstützen möchtest, freuen wir uns über jeden Beitrag. Bei Steady, per Überweisung oder durch eine Bewertung im Podcatcher deiner Wahl.